Betreutes Füttern mit Bubeck, der knackige Podcast mit Biss. Hier erfährst du alles über die richtige Ernährung für deinen Hund. Egal, ob du eine Couchpotato oder Sportskanone hast. Bubeck füttert die Hunde seit 1893.
Seit 1893, Ofen an Teig bereit. Hände wissen, was sie tun, ehrlich seit der ersten Zeit. Hund im Kopf bei jedem Schritt, Stein und Hitze, Duft vom Brot. Keine Show und keine Tricks, wir backen, was wirklich lohnt. Kein Trend, der uns heute macht. Wir standen hier, als keiner tat, bevor der Trend zu rollte, hatten wir die Schienen.
Eigentlich wollten wir heute mit Tommy Krappweiß und seiner Frau Sophia sprechen. Über Kreativität, Familie und die Geschichte hinter Ghostsitter, Bernd das Brot und der legendären Bummfilm. Doch manchmal schreibt das Leben das Drehbuch um. Der Termin mit den beiden wird auf einen ganz nahen Zeitpunkt verschoben. Versprochen. Wir freuen uns umso mehr auf das Gespräch, sobald es soweit ist. Denn wer Tommy kennt, weiß, wenn er kommt, wird's nicht nur lustig, sondern auch richtig tiefgründig. Aber wir haben heute auch ein heißes Thema, die 120-Grad-Wahrheit. Wenn auf der Zutatenliste Weizenkerne stehen, klingt das ja erstmal richtig gut. Schließlich gelten sie als kleine Nährstoffbomben voller Vitamine, Enzyme und ungesättigter Fettsäuren. Aber Moment mal! Diese Stoffe sind doch hitzeempfindlich, oder? Und Bubeck backt seine Kekse bei rund 120 Grad. Wie passt das denn zusammen, Kai und Gina? Gehen da nicht all die wertvollen Inhaltsstoffe verloren? Genau darüber sprechen wir heute. Was beim Backen im Hundekeks wirklich passiert, was erhalten bleibt und warum? Weizenkeim trotzdem kein leeres Werbeverbot ist, sondern ein durchdachter Rohstoff mit echtem funktionalen Wert. Wir schauen uns also an, was Backtemperaturen, Vitamine und Fette im Futter gemeinsam haben und wo Marketing und Biochemie manchmal unterschiedliche Sprachen sprechen. Hallo ihr zwei, Kai und Gina.
Hallo Joe.
Hallo Joe.
Ein heißes Thema. Und dieses Thema kommt nicht von ungefähr. Ne? Wir haben ja vor kurzem gesagt, dass es eine neue E-Mail-Adresse gibt, wo natürlich sich die Teilnehmer so oder Zuhörer dementsprechend hinwenden können. Das wäre dann... Na, Kai, wie heißt sie?
Das ist podcast@bubeck-petfood.de.
Und da ist was reingeflattert. Was ist es
denn? Da ist was reingeflattert. Die Corinna hat uns geschrieben. Ich würde es einfach mal vorlesen.
Ah ja, mach doch.
Eine Frage zu eurem Podcast Nummer 2 sogar. Wir sind jetzt, glaube ich, bei 20.
Sie muss einiges aufholen.
25, da musst du noch ein bisschen was aufholen. Vielleicht wurde es auch geändert. Aber... wieder zugesetzte Weizenkeime mit wertvollen Inhaltsstoffen zerstört man bei Temperaturen über 40 Grad. Bubeck backt bei 120 Grad. Oder habe ich da was falsch verstanden? Alternativ, ohne Haltbarkeit zum Selbermachen, kann man keimfähige Bio-Weizen grob mahlen und über Nacht einweichen. Den Brei dann morgens, ohne zu kochen, an die Hunde verfüttern mit frisch gekochtem Fleisch, Gemüse, der eingeweichte Brei ungekocht, ungebacken für die Hunde verträglich? Liebe Grüße, Corinna. Danke für die Frage.
Da hat sie ja quasi die Overnight Oats beschrieben, oder?
Lecker, lecker, lecker.
Grundsätzlich hat sie die Overnight Oats beschrieben, ja. Aber die Overnight Oats tut man doch auch, glaube ich, kochen, oder nicht?
Nee.
Oder nur mit Wasser einlegen?
Die werden halt mit heißem Wasser übergossen, dann quellen gelassen. Also
genau, also ein Prozess des Kochens findet dann ja doch statt. Also das ist die Zwischenstufe, das, was man mit Flockenfutter früher gemacht hat. Heißes Wasser und dann nochmal quellen lassen.
Genau, oder meine Mutter hat zum Beispiel früher immer Vollkorn, Körner, Weizen, also das ganze Weizenkorn geschrotet und dann auch mit heißem Wasser übergossen. Und am nächsten Tag ist es dann so aufgequollen, dass wir uns dann unser frisches Müsli in der Früh gemacht haben. Aber letztendlich hat der Bubek ja damals, also wenn wir bei Folge 2 sind, sind wir ja ganz bei den Anfängen, nach einer Methode gesucht, um Futter haltbar zu machen. Also er hat ja die Wachhunde der großen Firmen in Stuttgart unter Türkheim gefüttert. Und den kannst du natürlich nicht den 100 Hunden eine Schüssel schleimigen Porridge vorsetzen, sondern es sollte ja was sein, was man vorbereiten kann, was haltbar ist. Genau, deswegen hat er ja das Backen angefangen und Backen zählt einfach zu den ältesten Haltbarmachungen, die es gibt.
Aber es ist doch so, dass ganz bestimmte Sachen tatsächlich natürlich beim Backen kaputt gehen. Das ist doch letztendlich nichts anderes, als wenn ich es in den Extruder packe und dann dementsprechend auf die Temperaturen bringe. Alles, was über 40 Grad dann da ist, und das müssen wir ja haben, 70 Grad sind ja gesetzlich vorgeschrieben, das geht doch kaputt.
Ja, grundsätzlich geht vieles kaputt. Also Weizenkeime enthalten natürlich viele wertvolle Inhaltsstoffe wie Vitamin, vor allem E, Enzyme und essentielle Fettsäuren. Die sind sehr empfindlich gegenüber Hitze und werden bei Temperaturen über 40 Grad teilweise abgebaut. Das muss man immer noch dazu sagen. Denn alles geht ja nicht kaputt. Und wir sprechen immer von dem Extrudern, wir sprechen von dem Backen, aber wir müssen dann auch von dem sprechen, dann ist ja Kochen auch komplett schädlich. Und das ist ja nicht der Fall. Also ein Teil bleibt natürlich erhalten und deshalb ist der Weizenkeim nicht ganz zerstört.
Aber es hat ja auch einen Grund, warum du den Weizenkeim überhaupt dazu tust. Nicht nur Weizen als Mehl, sondern halt auch den Weizenkeim.
Natürlich, der Weizenkeim, wie gesagt, der hat viele essentielle Fettsäuren, die auch für den Hund noch da sind und die auch den Hund dann ernähren, auch wenn er bei 120 Grad plus minus, also auf die 120 Grad können wir uns ja nicht generell festlegen. Das kommt immer auf das Produkt an, bei kleineren Produkten, bei größeren Produkten. Auch die Zeit ist nochmal ein wertvoller oder ein wichtiger Bestandteil des Ganzen. Deshalb, da passiert was, aber alles wird nicht zerstört. Und das müssen wir hier mit dem aufräumen, dass natürlich ein aufquellen oder quellengelassenes Quellen oder quellender Keim, ein quellendes Porridge, ein mit heißem Wasser übergossenen, über Nacht stehen gelassenes Porridge noch viel wertvoller ist wie das, was wir mit dem Backen überhaupt erreichen können, ist ja unbestritten. Es geht für uns darum, etwas haltbar zu machen, damit ich es auch verschicken kann, damit ich es auch irgendwo den Hunden nach 3 Wochen, 4 Wochen noch geben kann. Und da ist das Backen für uns die beste Methode, um es haltbar zu machen. Wenn ich es selber koche, kann ich natürlich um einiges besser, sage ich jetzt mal, wenn ich es sofort verarbeite und sofort verfüttere, dann habe ich natürlich die Problematik der Keime, nicht des Keimens, sondern der Keime, der Dinge, die den Hund schädigen können, nicht. Also ich kann ein aufgequelltes und wässriges Porridge in der Form, wie wir es machen wollen, kann ich es nicht verschicken. Das könnten wir dann wieder in dem Dampfgarverfahren. Da kann ich ganz anders. Aber auch da muss ich Hitze reinbringen, um es für den Hund oder für alles haltbar zu machen. Das ist ja ganz wichtig. Also nochmal, wenn ich es direkt verarbeite und für den Sofortverbrauch oder Sofortessen, ist es natürlich besser, aber wir kochen ja auch, das müssen wir doch auch immer noch bedenken. Und dann würde ja jedes, und wir backen auch, genau, und wir backen bei viel höheren Temperaturen, bei 240 Grad, 280 Grad. Unser Brot, was wir morgens holen, das ist ja auch nicht Das ist ja auch nicht ungebacken. Das dürfen wir auch nicht vergessen. Und da sind auch Weizenkeime drin. Und diese Weizenkeime sind auch immer noch aktiv. Aber natürlich müssen wir es überfüllen. Also das heißt, für uns überfüllen mit mehr Weizenkeime, dass für den Hund das, was er braucht, noch drin ist am Ende.
Also halten wir fest, Mineralien, Spurenelemente, Proteine und Ballaststoffe, die bleiben ja erhalten. Ja,
genau.
Und der typische Geschmack und der Fettgehalt der Keime trägt ja eigentlich auch so zur Akzeptanz und auch zur Energieversorgung bei. Ne? So, Fett ist ja doch ein sehr wichtiger Geschmacksträger, gerade auch für Hunde.
Es ist insgesamt, also da komme ich zu meinem schönen Lieblingsthema. Es gibt drei Dinge, die Geschmack tragen können, die wir täglich konsumieren. Also wir haben einmal haben wir Fett, das uns in unserer täglichen Ernährung, wo sich Geschmacksstoffe dran binden. Wir haben Zucker, kennen wir aus jedem Softdrink, auf der auch mit dem auch beim Kaffee und alles, da kann ich natürlich mit Zucker um einiges mehr die Geschmacksstoffe rausbringen. Und dann haben wir das Dritte, was ich noch kenne, ist ganz einfach Alkohol. Kommen wir zum Seeräuber.
Moment. In welchem Hundeprodukt ist jetzt Alkohol drin?
Nein. Also wir müssen ja beides. Nein, leider gibt es keinen Seeräuberkeks. Das ist ja nur eine Geschichte, dass beide Seiten der Leine, also wir versorgen ja beide Seiten der Leine. Das eine ist die Leine, das eine Leinenende, ja, das zum Hund geht, das soll beruhigt werden mit einer ausgewogenen Nahrung. Da haben wir über Serotonin und die Dopamin-Geschichten gesprochen. Und auf der anderen Seite der Leine brauchen wir auch einen entspannten Hundehalter. Und manchmal möchte ich jetzt nicht sagen, der gute Umgang mit Alkohol ist natürlich wichtig. Es kann doch zur Gesundheit auch beitragen, verschiedene Kräuter über Alkohol zu sich zu nehmen. Jede Medizin kennt das.
Wäre es da nicht sinnvoll, auch mal so ein Kombinationsprodukt zu schaffen? Auf der einen Seite ein kleines Seeräuber-Gin- oder Brandy-Gefäß und auf der anderen Seite dann dementsprechend das Hundefutter für die entspannte Gassi-Runde?
Es gibt ja unser Mitbringsel. Okay. Das muss man ja sehen. Wir haben ja das Mitbringsel. Also das heißt, wir haben für beide Seiten der Leine haben wir etwas. Aber wir wollen hier nicht aufrufen zum Alkoholkonsum. Das ist...
Aber trotzdem total beliebt, auch jetzt, ich sag mal, in der Vorweihnachtszeit, unser Geschenkset mit einem Lamm-Leckerli. Weil, was macht man, wenn man bei Hundefreunden eingeladen ist? Ich glaube, Blumen mitbringen, Blumen werden immer teurer, sie verwelken nach ein paar Tagen. Ich freue mich zwar auch immer über Blumen, aber was wir immer ganz gern verkaufen, wenn wir on Tour sind, unser bunter Hund Geschenkset. Das ist ein Himbeer-Muscatella-Likör hier aus der Umgebung und der ist schön eingebunden in ein kleines Geschenkset mit einem Leckerli für den Hund. Und ja, ein super Mitbringsel statt Blumen.
Kai, das kam immer wieder Blumen. Hast du irgendwas vergessen?
Definitiv nicht.
Okay, hätte ja sein können. Also ein kleiner Schubs von der Seite ist so, ich mag Blumen. Aber jetzt gehen wir nochmal eben zurück.
Wir haben eine Abmachung zwischen Blumen. Ich drücke meine
Zuneigung. Ich kauf sie mir selbst. Genau.
Ich kann nur Fehler machen.
Wollen wir jetzt nicht.
Ich schreibe dafür die Lieder.
Okay. Trotz allem gehen wir nochmal einmal zurück zu dem ganz natürlich zu der Hitze. Bevor es sich hier erhitzt, wechseln wir schnell das Genre wieder. Erklär doch mal eben dann den Unterschied zwischen kaltgepresst, Back- und Extrusionsverfahren in der Tiernahrung. Wo denn da das so vorkommt und dass das ja ein normaler Prozess ist. Das heißt ja nicht, weil es gebacken ist, dass das nicht so ist. Und genauso auch beim Kaltpressverfahren.
Also Wie meinst du? Also es gibt natürlich den Unterschied. Kaltpressen bedeutet ja nur, es wird etwas gepresst, aber auch da entstehen die Hitze über 70 Grad. Also ich muss ja...
Es heißt immer 45 Grad.
Ja, ja. Ich kenne kein Lebensmittelüberwachungssystem, das es zulässt, dass Produkte verkauft werden, die unter 70 Grad erhitzt sind. Also da ist unsere Lebensmittelkontrolle relativ streng. Denn ja, über 70 Grad werden die Keime, die entstehen können, während des Transports, die werden dadurch getötet. Und darauf achten wir ja ganz streng. Seit der BSE-Krise noch strenger, weil das war ja ein Grund, warum die BSE-Krise überhaupt ausgebrochen ist, weil die Extruder unter 60 Grad erhitzt wurden und dadurch nicht alle Krankheitserreger abgetötet wurden. Deshalb an einem Prozess muss es über 70 Grad erhitzt sein, der Grundstoff. Dass das nachher gepresst wird mit 40 Grad, ich würde mal sagen, man soll an die Matrize seine Finger legen, wo das rausgepresst wird und dann gucken wir, wie lange du das durchhältst. Also 70 Grad.
Eine riesige Brandblase.
Das gibt eine schöne Brandblase. Also da hast du 70 Grad, hast du dann und damit presst du diesen Rohling zusammen. Hast aber dann ein noch nicht hoch aufgeschlossenes Produkt, was natürlich dann auch wieder schwierig ist. Und das ist das, was ich auch der Corinna da zurückgeschrieben habe, ist natürlich der Aufschluss der Stoffe, der für uns extrem wichtig ist.
Jetzt ist ja nicht nur das Weizen, der Weizen und Weizenkeim davon betroffen. Es sind ja auch Vitamine davon betroffen, die dementsprechend hitzeempfindlich sind. Genau. Ja, Vitamin A, Retinol. Ja, als Beispiel. Das ist ja nun mal bekannt. Diejenigen, die sich damit auseinandersetzen, dass es empfindlich ist gegenüber Sauerstoff, Licht und Hitze.
Richtig. Das heißt, baut sich auch ab.
Ja.
Es baut sich auch ab über die Zeit. Also, du hast nach 15 Monaten hast du noch die Hälfte an Vitamin A drin. Das ist auch bekannt.
Und dann haben wir noch Vitamin E, ja.
Das richtig, bei Weizenkeimen entscheidendes Vitamin. Also A, D und E sind diejenigen, die hitzeempfindlich sind. Und die werden natürlich überfüllt. Das bedeutet, wir packen mehr rein vor dem Backprozess, damit nach dem Backprozess das auch rauskommt, was wir dann auf der Verpackung haben, was für den Hund wichtig ist.
Weil so ab 80 Grad... Ja, wird das ja auch zunehmend abgebaut. Also deswegen die Überfüllung?
Ja, muss ja. Genau, deswegen die Überfüllung. Also das ist eine geübte Praxis. Das muss jeder tun, dass er dann am Ende das drin hat, was dann für den Hund noch wichtig ist. Also nicht alles geht kaputt, aber über die Zeit natürlich wird ziemlich viel abgebaut. Und das wird
deswegen kann das ja auch mit Sicherheit ab und zu mal kommen, dass man ja auch Produkte zurückgerufen werden, ne, weil zu viel von etwas drin war. Ja, hat man des Öfteren ja schon mal mitbekommen, dass Produkte zurückgerufen wurden, weil halt eine Überdosierung stattgefunden hat. Ja, so.
Also ist das schon auch das gibt's, ja.
Dann haben wir die B-Vitamine, ja, das ist ja B1, B2, B6, Folsäure, das sind wasserlösliche und hitzeempfindliche Vitamine. Die sind ja auch davon betroffen, besonders Thiamin, also B1, ist kritisch. Ja, dass es ja so ab 100 Grad schon rapide abnimmt.
Genau. Ja, aber das hat man im Griff. Kommt auch drauf an was du das bindest. Also du kannst es an verschiedene Mineralstoffe binden und dann kannst du das auch einpacken in den Mineralstoff, der dann im Körper aufgenommen wird. Ich wiederhole das immer mal wieder. Alles, was nicht sich abbauen kann, wird auch im Körper niemals verwertet. Also ein gewisser Abbauprozess, ein gewisser Prozess, der auch mit Luft, also wenn das Vitamin nicht reagieren kann, kann es auch im Körper nicht reagieren. Das bedeutet, der Hund kann es gar nicht aufnehmen. Der nimmt es auf und geht wieder hinten raus. Das ist ja insgesamt eine Wahrheit, die auch von vielen vergessen wird, dass ich keine Lego-Bausteine essen kann. Da könnte ich auch alles reinpacken, Ich kann das vitaminisieren, ich kann das chemisch auch nachweisen, dass es alles drin ist. Aber ich glaube nicht, dass wir von Lego-Bausteinen überhaupt uns ernähren können. Da kommt wieder diese Bioverfügbarkeit. Und das ist ein Wort, das man in der Branche nicht gerne hört, weil man möchte gerne Lego-Bausteine produzieren, um immer alles drin zu haben. Und wenn die Stiftung Warentest mal testet, dass dann alles in der exakten und die fünfte Nachkommastelle noch drin ist. Aber ist es auch bioverfügbar? Das ist immer die große Frage. Und das sieht man an den Produkten, die wir jetzt haben, sieht man dann oft, dass trotz, dass alles drin ist, die Hunde doch krank werden, komischerweise. Und trotz, dass alles drin ist, die Hunde doch Defizite in verschiedenen Vitaminbeigaben haben. Und in einer natürlichen Ernährung, wo der Abbauprozess stattfindet, hat man komischerweise dann nicht die Schwierigkeiten, dass wir mit irgendwas zu wenig oder von irgendwas zu wenig haben.
Aber das mit den Lego-Bausteinen, ne, das bringt mich jetzt so ein bisschen zum Nachdenken, weil wenn ich Lego-Bausteine esse, also ich weiß, dass wenn ich eine Möhre esse, dann kommt sie ja beim Hund auch wieder unverwertet hinten raus, weil die Zellwand nicht aufgebrochen werden kann. Also ein Lego-Baustein wird ja dann auch hinten wieder rauskommen.
Hoffentlich. Hoffentlich. Das ist der Plan. Okay, aber, der Unterschied zwischen einer Karotte, die kommt wieder hinten raus. Aber ja, bestimmte Nährstoffe kann er trotzdem noch rausziehen. Also es sieht so aus, als wäre die Karotte fast ganz aufgenommen. Aber wenn man dann das analysieren würde, was vorne reingeht und hinten wieder rauskommt, wird man feststellen, dass bestimmte Carotine, bestimmte Vitamine doch aufgenommen werden. Es sieht zwar aus, als wäre es fast identisch, aber das ist dem ist definitiv nicht so. Und das wissen wir. Also kannst du alles nehmen. Du kannst was rausziehen aus natürlichen Lebensmitteln.
Aber dann wäre es ja eigentlich schlau, wenn man überlegt, jetzt wird's ganz fies, ein Hund frisst ja auch mal gerne das, was ja andere so rausgelassen haben. Ne? Das heißt, die Nährstoffe, die da drin sind, nimmt der Hund dann gerne auf, weil er eventuell einen Nährstoffmangel hat. Und er riecht in dem fremden Kot, oh, da ist was Interessantes drin für mich. Her damit.
Also das...
Ganz kurz die Theorie zu dem Kotfressen von Hunden hat unser erwähnter Hundetrainer von der letzten Folge auch schön erklärt, indem er sagt, der Hund frisst Kacka, weil ihm langweilig ist.
Das stimmt nicht ganz. Also, es gibt zwei Varianten. Es gibt Kacke, die aus Langeweile gefressen wird. Es gibt ein Konkurrenz-Wegfressen. Ja, man nimmt gerne die Kacke weg, weil da ja ganz einfach die Duftstoffe des fremden Hundes drin sind. Das wird tatsächlich sehr oft gemacht von Hunden, wenn es um Rangordnung geht und natürlich andere Hunde wegbekommen. Und auf der anderen Seite ist es tatsächlich so, dass Nährstoffe da drin sind, die der Hund selbst nicht bekommt. Das habe ich ganz oft festgestellt, dass dann halt ein Nährstoffmangel mit dabei ist. Ja.
Wir hatten mal eine Kundin, die hat ihren Hund immer im Reitstall dabei. Ja. Und beim Spazierengehen, also ich sag mal so ein Frohlich-Kacker rührt der Hund nicht an, aber er findet es total spannend, an Pferdeäpfeln rumzuknabbern. Und dann haben wir zusammen überlegt, was kann das denn sein? Und wir sind dann drauf gekommen, dass sie natürlich der Werbung geschuldet getreidefrei füttert und hier und da. Und wir haben dann einfach mal versucht, eine Sorte mit Dinkel oder mit Hafer zu probieren. Vielleicht hat dem Hund einfach, ein bisschen Faser, ein bisschen Ballaststoff gefehlt. Ja. Und tatsächlich fand der Hund es dann total spannend. Oder warum frisst ein Hund sonst Pferdeäpfel? Da fehlt ihm ja auch was.
Richtig, das sind also, Dinge, die ihm fehlen. Das sind einfach Stoffe, die dem Hund fehlen. Und er ist ja ein Aasfresser, ne? Wenn der jetzt Kot frisst, das ist ja für den Hund ist das uninteressant, ja? Wir sagen, was ist das denn? Ne? Aber der Hund sagt so,
Also besonders bei Pferdeäpfeln ist es natürlich, du hast ein hoch aufgeschlossenes durch das Verdauen von dem Pferd, durch diesen Vorgang, ist es ja ein hoch aufgeschlossenes Kohlenhydrat und auch sehr viel Faserstoffe und die braucht er.
Ja.
Also es hört sich für uns alles immer so, wir lachen immer drüber, aber das ist tatsächlich eines der Sachen, die so hochgeschätzt, er hat sich aber noch nicht gemeldet bei uns.
Aber
so wie ich gesagt habe, er wird unseren Podcast nicht hören. Er hat sich nicht gemeldet, dass ich ihn so angegangen bin.
Top. Na ja.
Kommt noch. Aber was wichtig ist, Leute, wenn eure Hunde Pferdeäpfel essen möchten, haltet sie bitte davon ab, weil in vielen Pferdeäpfeln ist dann natürlich auch Wurmkur drin von den Pferden. Ja, und das nimmt dann der Hund mit auf und das ist für den gar nicht gut.
Nicht nur das, es sind verschiedene Medikamente drin, gerade in dem Bereich des Pferdesports,
ja,
die nicht gut sind. Wie gesagt, es ist getestet worden, Bubeck, und die Pferdeäpfel sind nicht mehr so interessant auf einmal.
Okay, aber gehen wir noch, ja,
Gina? Ich empfehle unsere Sorte Nummer 85, Ente mit Dinkel und Hafer. Könnte vielleicht eine gute Alternative sein.
Okay. Aber jetzt haben wir noch eins. Nochmal Hitze. Ja, auf der einen Seite, klar, Corinna hatte das gesagt mit der Frage, dass es um den Weizen geht. Aber was ist denn mit den Proteinen? Die werden doch eigentlich durch die Hitze auch denaturisiert. Denaturisiert.
Denaturisiert, genau. Ja, so heißt es richtig. Ja, sie werden, wie gesagt, es wird aufgeschlossen und es wird umgebaut und für den Hund eigentlich leichter zum Aufnehmen. Also das Kochen, der Kochprozess schließt auf und der Aufschluss und das Aufschlussverfahren, Denaturisierung, macht es natürlich für den Hund leichter, die zu verdauen dann nachher. Also es ist, der Backprozess ist nur ein Aufschließen, bedeutet, dass ich dann, dass der Hund dann die Nahrungsmittel besser aufnehmen kann.
Ja, dann kann ich doch direkt auch Extrudiertes nehmen.
Da kommen wir wieder zu dem, wie es aufgeschlossen wird.
Kannst du schon, aber dann ist es halt Kacke, um beim Thema zu bleiben.
Okay. Ja. Aber also nee, das ist die Folge mit Dopamin und Serotonin. Was schließe ich auf und wie schließe ich es auf? Habe ich die resistenten Stärken dabei? Habe ich die Faserstoffe mit dabei? Deshalb versucht man ja viele Faserstoffe in einen Extrudat zu packen, damit man wenigstens ein bisschen dem Darm was gibt, wo er dran arbeiten kann, dass es halt beim Backen auf einer ganz natürlichen Weise schon
und eben das Thema drin. Zeit. Also das Thema Zeit ist ja
der große Unterschied. Immer wieder in unserem Podcast. Mhm. Und Thema Zeit ist ganz wichtig. Aber eine letzte Frage zu dem Thema ist: Eine zu starke Erhitzung führt ja zu dem Maillard-Effekt.
Maillard-Effekt, genau.
Maillard, Entschuldigung. Ich sage aber gerne Maillard.
Also ich kenne es unter Maillard.
Protein und Zucker gibt die braune Färbung.
Mhm.
Aromastoffe.
Ja. Gibt Aromastoffe.
Genau. Aber Lysine können ja, das ist ja eine essentielle Aminosäure, können dadurch ja gemindert werden. Das heißt, wir hätten ja eigentlich einen Verlust.
Also kommen wir wieder zum Brotbacken. Beim Brotbacken, ja, es ist eine einfache Geschichte. Beim Brotbacken versuche ich, das Wasser im Brot zu halten. Das bedeutet, ich muss bei 280 Grad versuche ich eine Kruste, die sehr gut schmeckt. Viele Leute wollen ja die Kruste essen, die auch nahrhaft ist, aber natürlich nicht so nahrhaft wie das, was innen drin ist. Innen drin versuche ich, das Wasser zu halten. Was wir versuchen, ist, das ganze Wasser rauszubringen. Das heißt, wir backen nicht bei 280 Grad, sondern wir gehen weit drunter, um das Ganze durchzubacken, aber nicht diesen starken Maillard-Effekt zu haben. Also das heißt, dass die Denaturierung schon stattfindet, aber nicht so stark, dass der Hund keine Nährstoffe mehr hat. Das ist ja das die große Kunst an dem Ganzen, das Ding zwar hart zu backen, aber nicht so zu backen, dass alles weg ist. Und da haben wir
und die auch Methode nicht davon. Zu verbrennen, sonst haben wir natürlich gleich die Acrylamid-Problematik. Genau. Machen wir ja nicht.
Jetzt haben wir aber noch die ungesättigten Fettsäuren und die gesättigten Fettsäuren. So zum Schluss dafür, ja. Also die ungesättigten Fettsäuren wie Linol oder Alpha-Linolensäure, ja, die oxidieren ja schneller. Mhm. Und hier haben wir ja teilweise einen Verlust, vor allem bei Sauerstoffkontakt kann der zustande kommen. Ja, und gesättigte Fettsäuren sind da deutlich stabiler. Es gibt einige Hersteller, die setzen dann antioxidative Stoffe zu, zum Beispiel Tocopherole oder Rosmarinextrakt, ja, um ganz einfach die Oxidation zu bremsen. Wie macht ihr das?
Auch das, wir haben auch ein bisschen Rosmarin mit drin, um das Ganze ein bisschen haltbarer zu machen oder die Stoffe zu halten. Aber auch hier geht einfach über eine Überfüllung und diese Überfüllung findet dann, dass nachher am Ende alles noch drin ist. Natürlich, wenn ich dieses Produkt über 2 Jahre liegen lasse, sind diese leicht flüchtigen Stoffe natürlich weniger, aber nicht ganz weg.
Natürlich ist unser Backprodukt sensibler als jetzt ein mit Haltbarmachungsstoffen, Konservierungsstoffen verblendetes Extrudat. Wir müssen halt gucken, dass wir den Feuchtigkeitswert vom Endprodukt unter Kontrolle halten. Und sobald der Wunschwert erreicht ist, sobald keine Feuchtigkeit, keine Warm-Kalt-Situation entsteht. Also wir hatten eine Ausstellung bei einem Großhändler und haben tatsächlich im Lager einen 20 Jahre alten Bubeck-Karton gefunden. Damals hat dein Vater, glaube ich, noch in Eimern abgefüllt.
Genau.
Ja. Da gab es den Bulli in Eimern. Einwandfrei. Da ist kein Licht dran gekommen, keine Sonne, keine Feuchtigkeit. Warum auch immer stand dieser Eimer im Lager. Irgendjemand kam damit um die Ecke und hat gesagt, Mensch, hier, guck mal. Oder im Ausstellungsraum oder irgendwo. 20 Jahre war die Packung alt.
Chapeau.
Es ist ein hartes, wie hartes Brot. Es schimmelt ja auch nur, wenn Licht und Feuchtigkeit dazukommt.
Aber es ist ja an für sich, ja, ohne dass Haltbarmacher drin sind, es ist ja eigentlich eine, so muss ich jetzt mal wirklich sagen, eine fantastische Aussage. Ne? 20 Jahre und es ist nach wie vor immer noch essbar, eigentlich.
Immer noch ein Bulli.
Es ist noch nahrhaft, ob man jetzt noch alle Vitamine nachweisen kann. Da hat sich sicherlich der eine oder andere Wert verändert. Aber ich brauche diese ganzen Konservierungsstoffe nicht. Und spannend. Also über all das, was wir hier sprechen, hatten wir letztes Wochenende sehr intensive Unterhaltungen mit Hundebesitzern, insbesondere mit Jägerinnen und Jägern. Wir waren nämlich das allererste Mal auf einer Jagdmesse. Open Air in und um das Schloss Grünau, ein altes Wittelsbacher Schloss in der Nähe von Ingolstadt. Deutschlands zweitgrößte Jagd- und Schützenmesse, also unglaublich. Und da haben wir uns dieses Jahr gedacht, Mensch, das ist so ein Thema, das interessiert uns. Weil die Fütterung von Jagdhunden, wie wir auch schon in unserer Podcast-Folge 15 drüber gesprochen haben, ist wahnsinnig spannend und tatsächlich so viele Jäger, die mit Hund da waren, mit sehr, sehr konträren Ansichten. Also die waren überrascht, dass die Hunde überhaupt Fertigfutter, nennen wir es mal allgemein, Fertigfutter angelangt haben, weil der Jäger hat natürlich sein eigenes Fleisch. Die meisten nennen sich jetzt nicht Barfer, aber ja, der Hund braucht Fleisch, so ein bisschen die Wolfstheorie. Und auf einmal stand der Hund am Napf von unserem gebackenen Hundefutter und fand das unglaublich spannend. Und
Verräter.
Die haben das nicht verstanden. Und
Systemverräter.
Ja. Ich meine, schön für uns war natürlich, wir hatten Platz, wir waren draußen, die Hunde konnten an unserer Futterbar probieren. Und man hatte einfach unglaublich viel Zeit, sich mit den Jägern zu unterhalten. Und da kamen dann halt natürlich schon diese Geschichten mit, wenn wir dann 15, 20 Kilometer unterwegs sind, da haben sie dann schon zugegeben, so eine reine Fleischmahlzeit da fällt der Hund halt doch relativ bald ab. Also sie waren dann schon sehr offen für das Gespräch. Der Hund braucht dann schon noch ein bisschen mehr. Und als wir dann unser Futter erklärt haben, hat es dann tatsächlich für viele sehr, sehr viel Sinn gemacht auf einmal.
Was wir in der Sendung 15 rausbekommen haben, rauskristallisiert hat, ist, dass die Ernährung des Hundes in der Jagdausbildung gar keine Rolle spielt. Also wir gucken, welche Jagdwaffe unglaublich viele Stände mit den verschiedenen Jagdwaffen. Aber das, mit dem ich arbeite, da hat man sich nicht großartig damit beschäftigt. Man hat Fleisch, das gibt man ihm und dann noch ein bisschen was dazu. Und das wird, und dieses, wenn man mal nachfragt, das, was Gina gesagt hat, wurde immer deutlich, ja, mein Hund hält eigentlich die Jagd gar nicht so gut durch. Der ist komplett fertig. Und dann macht es wieder Sinn, was heißt jetzt sagen, reine Fleischfütterung, wo sind die Kohlenhydrate? Immer wieder mein Thema, vor einem Marathon werde ich nie eine Schnitzelparty machen. Ich werde immer eine Pasta-Party machen, immer um den Kohlenhydratspeicher aufzufüllen. Der Hund ist in dem Bereich ein Hochleistungssportler. Man muss sich die Nachsuche. Ich habe mit ein paar Jägern gesprochen, die sehr viel Nachsuche machen und die haben immer wieder das Gleiche beklagt, dass der Hund zwar die erste Zeit ganz aufmerksam ist, aber irgendwann abfällt. Und da habe ich gemerkt, dass da noch viel Potenzial ist, das mit den Leuten mal zu besprechen, dass die auch darüber nachdenken, dass dem Hund alle Nährstoffe zu geben. Also wir haben am Anfang gesprochen davon, dass wir Nährstoffe vernichten mit dem Backen. Aber wir vernichten ja nicht nur, wir machen auch bestimmte Nährstoffe auch überhaupt für den Hund aufschließbar.
Verträglich. Also
verträglich, so dass er überhaupt damit arbeiten kann. Und da muss ich sagen, haben wir ziemlich viel Zuspruch.
Da muss ich auch drüber nachdenken, dass so ein Hund, wenn er jetzt zum Beispiel dann Kohlenhydrate nicht hat, dass er die Kohlenhydrate aus der Muskulatur, die Glykogen aus der Muskulatur rausläuft. Ja, und das führt irgendwann zwangsläufig auch zu Verkrampfungen. Mhm. Das muss man sich auch mal vor Augen halten. Das ist ja beim Leistungssportlern genau das Gleiche. Ja, also wenn die Glykogenspeicher leer sind, das sieht man ja beim Bodybuilder, ja, die machen das ja leer und dann wird dann kurz bevor der Meisterschaft ist, werden die nochmal richtig praktisch ein Loading betrieben. Und die ziehen sich dann ja einen Tag vor oder so, ja doch 24 Stunden vor, Unmengen an reinen Kohlenhydraten in die Muskulatur, damit die richtig voll wird mit allem, was dazugehört. Da kann man sehen, wie stark sich das auswirkt. Ja, und wie hoch auch die Verletzungsgefahr ist. Mhm. Aber kommen wir zum Schluss. Ja, damit wir nicht zu sehr dann in den Bereich jetzt Jagd abrutschen. Aber das wollen wir natürlich noch irgendwann mal ein bisschen nochmal.
Also wir müssen nochmal intensiv darüber reden, weil ich glaube, da ist noch ziemlich viel Potenzial. Können wir heute nicht mehr abarbeiten. Es war eine interessante Messe und es war interessant zu sehen, dass das, was wir die ganze Zeit verbreiten und uns sagen, auf einmal dann auch Gehör findet. Also ich glaube, wir müssen da noch ein bisschen arbeiten.
Genau, uns hat uns ja auch in dem bestätigt, dass wir zukünftig weg von der Dose wollen. Da haben wir ja auch unglaublich lange Herstellungszeiten und hin zum dampfgegarten Nassfutter. Da gebe ich uns jetzt mal noch 4-5 Wochen und dann werden wir ein ganz neues Produkt auf den Markt bringen.
Da haben wir auch schon drüber gesprochen.
Genau, da haben wir schon drüber gesprochen.
Und es ist in der Mache.
Es ist in der Mache. Neue Produkte entstehen leider nicht von heute auf morgen. Ich möchte auch ehrlich gesagt die Dose gar nicht so tot reden. Ich glaube, die Dose tot zu reden, haben schon viele versucht. Wir wollen einfach einen neuen Weg gehen. Und da haben wir ja das gleiche Thema. Nährstoffe, Mineralstoffe bleiben einfach anders erhalten beim Dampfgarn. Und Genau, da werden wir in eine ganz neue Richtung gehen.
Halten wir doch einfach fest. Weizenkeime, Vitamine, Backtemperaturen, das klingt im ersten Moment erstmal ganz fürchterlich nach ganz trockener Chemie. Ist aber im Grunde genommen ganz einfach. Beim Backen geht es nicht darum, alles zu erhalten, sondern das Wichtige haltbar zu machen. Ne, Kai, das hast du ja vorhin so schön gesagt. Ein Teil der empfindlichen Stoffe geht verloren, klar, aber die Basis bleibt. Eiweiß, Fette, Mineralien, Ballaststoffe und Geschmack und vor allen Dingen hoch aufgeschlossen. Ne, Kai, sagst du da Ja zu?
Das sage ich definitiv Ja zu.
Und genau das macht einen gebackenen Hundekeks aus. Zum Beispiel den Bulli, aber auch andere Kekse. Wie auch den ganz neuen Welf, ja? Von den Ghost Sitters. Ja,
er ist unser Top-Selling-Produkt auf der Jagdmesse übrigens.
Ja, das ist kein Rohfutter, sondern ein sicheres, aromatisches und funktionelles Produkt. Mit klar kalkulierter Nährstoffstruktur. Ja, der Weizenkeim daran ist also kein Werbegag, sondern ein Teil des Bauplans, der den Keks ernährungsphysiologisch abrundet. Wenn du, lieber Zuhörer, also beim nächsten Mal Weizenkeim auf der Zutatenliste liest, dann denk dran, es geht nicht nur um Vitamine, sondern um den gesamten Nährwertkontext und darum, was dein Hund am Ende davon wirklich hat. Das war's für heute. Danke fürs Zuhören, fürs Mitdenken, Vorausdenken und vor allen Dingen Anschreiben, das ist ganz wichtig, und fürs Hinterfragen.
Deswegen genau, wir freuen uns auf alle Zuschriften und wir lesen sie aufmerksam, wir beantworten sie auch. Ja, auch wenn es die Folge Nummer 2 ist, die man hört, und wir heute mit 25 an den Start gehen, dazwischen drin passiert immer wieder was.
Vielleicht hört sie ja rückwärts und sie hat nur noch eine Folge vor sich, um dann alle gehört zu haben.
Das werden wir rausfinden. Bis dahin.
Dankeschön. Bis dann. Ciao.
Tschüss.
Seit 1893 Ofen an Teig bereit. Hände wissen, was sie tun. Ehrlich, seit der ersten Zeit. Hund im Kopf bei jedem Schritt, Stein und Hitze, Duft vom Brot. Keine Show und keine Tricks, wir backen, was wirklich lohnt. Kein Trend, der uns heute macht. Wir standen hier, als keiner tat, bevor der Trend zu grollte. Hatten wir die Schienen schon gelegt.
Das war Betreutes Füttern mit Bubeck, dein Podcast für gesunde Hundeernährung. Bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns auf dich.